SWR 2 Forum.
Heute zum Thema Kinder im Schlankheitswahn. Was hilft gegen Essstörungen? Am Mikrofon ist Lukas Meyer-Blankenburg. 14-jährige Mädchen wetteifern online um die dünnsten Oberschenkel. Auf Instagram posten 12-jährige Jungs Bilder von ihrem Sixpack, treiben zwanghaft Sport und ernähren sich von Proteinshakes. Aus Diät und Verzicht wird schnell ein gestörtes Essverhalten, das der körperlichen und geistigen Entwicklung schadet. Jedes 10. Mädchen ist mangelernährt und die Zahl der magersüchtigen Teenager steigt. Wann wird aus dem Wunsch abzunehmen und fit auszusehen eine krankhafte Essstörung? Wie lässt sie sich erkennen und behandeln? Und was können Eltern und Schulen tun, um Kindern ein gesundes Körpergefühl zu vermitteln? Darüber diskutieren wir in diesem SWR2-Forum mit der Medienwissenschaftlerin Dr. Maja Götz. Sie leitet das Internationale Zentralinstitut für das Kinder- und Jugendfernsehen IZI in München. Mit Marianne Sieler, Leiterin der Anlaufstelle bei Essstörungen ABAS in Stuttgart. Und mit Professor Dr. Stefan Ehrlich, er ist Kinder- und Jugendpsychiater und leitet das Zentrum für Essstörungen an der Medizinischen Fakultät der Technischen Universität in Dresden. Herr Ehrlich, jedes zweite Mädchen im Alter von 14 Jahren findet sich zu dick. Jeder fünfte Teenager zeigt Symptome von Essstörungen. Warum haben so viele Jugendliche offenbar ein Problem mit ihrem Körper?
Das ist sicher eine Frage, die man jetzt nicht in zwei Sätzen beantworten kann. Wenn Eltern zu uns kommen, ist ein Therapiebaustein in der Familienarbeit auch häufig das sogenannte Krankheitsmodell. Und das passt ganz gut zu diesem Thema. Da machen wir üblicherweise so eine Art, teilen wir ein großes Blatt Papier in vier Teile. Und die vier Teile benennen wir meistens erstmal so mit Überschriften und das sind meist die Überschriften, was sind so biologische Faktoren, die dazu beigetragen haben könnten, dass so eine Erkrankung ausgebrochen sind, was sind familiäre Faktoren, was sind Umweltfaktoren und was sind vielleicht auch nochmal so persönliche oder auch lebensgeschichtliche Besonderheiten. Und da sind wir schon mittendrin in so einer Antwort, die einfach komplex ist.
Wir werden das im Laufe, Entschuldigung, dass ich Sie hier schon unterbreche, Herr Ehrlich, sicher noch etwas ausdifferenzieren. Jetzt nochmal zum Eingang, aber die Frage, haben Sie denn eine Erklärung dafür, warum diese Zahlen so hoch sind?
Die Zahlen insgesamt in der Bevölkerung sind schon lange so, eventuell ein ganz minimaler Anstieg. Ne? Da streitet man sich noch, ob das im Moment ein minimaler Anstieg ist oder nicht. Im Vergleich zur Nachkriegszeit ist es ein deutlicher Anstieg, wobei man aber nicht weiß, ob das nicht auch einfach dadurch kommt, dass man damals gar kein Bewusstsein hatte für solche Erkrankungen. Und bei den Jugendlichen ist es so, dass es da einen gewissen Anstieg gibt. Das kommt aber vor allem dadurch, dass der Erkrankungsbeginn sich nach vorne verlagert hat. Das ist jetzt aber auch was ein komplexeres Geschehen ist. Da kann man jetzt nicht nur sagen, das liegt an Instagram oder Facebook oder sonst was, sondern auch insgesamt hat sich die Entwicklung nach vorne verschoben. Also wann Mädchen das erste Mal ihre Regel bekommen, das Alter hat sich auch in den letzten Jahrzehnten nach vorne verschoben. Also jünger, man denkt, dass das durch, sag ich mal, optimierte Ernährung und Umweltbedingungen geschieht. Mir ist es ganz wichtig natürlich, dass es ein Bewusstsein für diese Erkrankung gibt, aber ich möchte auch vor Alarmismus warnen.
Was versteht man dann genau unter einer Essstörung?
Wir haben im Prinzip da drei Hauptformen. Die Magersucht, die am besten erkennbar ist, daran, dass wir ein starkes Untergewicht haben, was selbst herbeigeführt ist. Dann das, was wir eigentlich in den meisten Essstörungen finden, nämlich die Körperschemastörung. Das ist ja auch so ein bisschen das Thema heute. Schlankheitswahn. Bei der Magersucht ganz konkret heißt es, dass sich die Mädchen, obwohl sie eigentlich dünn sind, immer noch als unförmig dick und unansehnlich empfinden. Und dann haben wir auf der hormonellen Achse ein Problem, was bei Mädchen sich so zeigt, dass die Regel ausbleibt. Dann haben wir die Bulimie, die Essbrechsucht. In der Regel haben die Patienten ein Normalgewicht und da stehen die Zyklen aus Essattacken, also das Essen großer Mengen, großer Nahrungsmittelmengen, meist mit selbsterlebtem Kontrollverlust und danach ein kompensatorisches Verhalten, in der Regel Erbrechen. Das sind die kennzeichnenden Faktoren. Faktoren. Und dann haben wir es, sag ich mal, so ein bisschen neue Störung, die man bisher nicht so im Blick hatte, die Binge-Eating-Störung, wo es zu den gleichen Essattacken kommt wie bei der Bulimie, wie bei der Essbrechsucht, aber das Gegenverhalten, das Erbrechen nicht erfolgt. Und das führt häufig dann zu einer Gewichtszunahme. Und dann haben wir eine ganze Menge an Formen, die dazwischen sind, an Patienten, die auch hin und her zwischen diesen Hauptformen oder die nicht alle Kriterien treffen. Das sind auch sehr, sehr große Gruppen, die häufig auch gar nicht so gut versorgt werden, wenn sie nicht, sage ich mal, so 100% ins Schema passen.
Frau Sieler, in Ihrer Anlaufstelle, da vermitteln Sie Hilfe für Eltern und für ihre Kinder mit Essstörungen. Wie lässt sich das denn erkennen, ob ein Kind jetzt einfach nur schlecht isst oder tatsächlich essgestört ist?
Also zum einen natürlich daran, dass unter Umständen eine Gewichtsabnahme stattfindet. So wie der Herr Ehrlich schon sagte, bei der Anorexie ist es sehr offensichtlich.
Also wirklich eine dramatische.
Genau, das ist ja oft ein schleichender Prozess von einer Veränderung im Essverhalten bis hin dann zu einer manifesten Essstörung. Der Fokus liegt vor allem darauf, dass man eine Veränderung im Essverhalten wahrnimmt, dass das Kind plötzlich nicht mehr an gemeinsamen Mahlzeiten teilnehmen will, dass sie plötzlich sagen, sie sind schon satt, dass sie sich sozial zurückziehen, dass sie einen ganz großen Fokus auf Figur, auf Gewicht legen, dass sie die Ernährung verändern. Also ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Fokus an der Stelle.
Und was erzählen Ihnen essgestörte Mädchen und Jungen? Warum wollen denn auch schon 12-Jährige Diät machen und schlank sein?
Also in dem Alter so von 10, 12, 14-Jährigen sind es tatsächlich sehr häufig die Eltern, die sich an uns wenden. Da haben die Kinder oft überhaupt gar keine so richtige Krankheitseinsicht, die bei Älteren auch oft schwierig ist, aber also da bei den ganz Jungen sind es meistens die Eltern, die sich an uns wenden, weil die in sehr großer Sorge sind. Die etwas älteren Mädchen, da geht es oft darum, dass eben Schönheitsideale eine Rolle spielen, dass in der Klasse oder in der Peer Group plötzlich das Thema Abnehmen aufkommt, Diätverhalten aber nicht nur von der Peer Group, Diätverhalten auch von Elternteilen kann eine Rolle spielen. Und der Versuch oder auch die Erkenntnis, ich kann meinen Körper verändern, ich kann etwas bewirken, also die erleben sich ja da sehr selbstwirksam und selbstbestimmt. Oft wird es dann auch positiv bewertet vom Umfeld. Und das kann natürlich ein Einstieg sein, wobei alleine das Diätverhalten sicher kein Einstieg ist. Hinter einer Essstörung liegen immer tiefliegende psychische Hintergründe, die letztlich über den Körper ausgetragen werden, die dann dazu führen, dass es eine Essstörung wird.
Mit den gesellschaftlichen Schönheitsidealen und der Rolle der Medien dabei haben Sie sich beschäftigt, Frau Götz. Sie haben kürzlich eine Studie mit herausgegeben, in der es heißt, berühmte Mode-Influencer, beispielsweise auf Instagram, fördern Essstörungen gerade bei jungen Mädchen. Bereits vor ein paar Jahren haben Sie auch vor den negativen Folgen oder dem negativen Einfluss von Model-Shows im Fernsehen gewarnt. Was ist für Sie denn so problematisch an dem Körperbild, das dort vermittelt wird?
Naja, zum einen müssen wir das im bisschen größeren Kontext sehen. Mädchen werden von Anfang an, und zwar schon im Kindergartenalter, auf ihr Äußeres verwiesen. Also wenn ein Mädchen ein Kleid anhat, sagt jeder, oh, was für ein schönes Kleid. Wenn ein Junge eine Hose anhat, sagt keiner, oh, was für eine tolle neue Hose. Also zu sehen, Mädchen sind von Anfang an, wird Äußerlichkeit in den Vordergrund gestellt und wir bieten ihnen von Anfang an auch falsche Körperbilder. Also im Kinderfernsehen ist jede zweite Figur so dünn in der Mitte, wie es überhaupt nicht möglich wäre. Und dann kommen sie eben in diese Phase, wo sie anfangen, YouTube zu gucken, wo die Influencerinnen kommen. Die sind dann, die finanzieren sich dann vor allen Dingen eben über Schönheit, Beauty, über Fitness. Und dann kommt es eben zu Shows wie Germany's Next Topmodel. Ein Drittel der 9-Jährigen, 2 Drittel der 10-Jährigen guckt es zumindest manchmal. Und in dem Augenblick entwickeln sie ein inneres Bild, wie sie mal aussehen werden und aussehen wollen, dem sie aber niemals genügen können. Und dieser Druck ist so enorm hoch, gerade wenn sie mit viel Selbstbewusstsein aufwachsen, wenn sie das Gefühl haben, ich bin was wert, dann gehen sie davon aus, dass sie irgendwann mal so aussehen werden. Aber so sieht fast keiner aus.
Wird der Einfluss dieser Medien auf das Selbstbild von Jugendlichen Ihrer Ansicht nach unterschätzt?
Auf jeden Fall in der Form, dass wir einfach, wenn wir genau hingucken, was bieten wir Jungs an, was bieten wir Mädchen an? Und gerade mit dem Wissen, dass Mädchen eben vor allen Dingen Mädchenfiguren, Jungs Jungsfiguren suchen, dann haben wir wir hatten ja schon zu der Zeit, wo wir aufgewachsen sind, zum Beispiel die Disney-Figuren. Die sind in der Mitte so schlank, also diese Sandeuhrenfigur, diese Wespenteilen, wie man sie niemals erreichen kann. Und das hat sich eben nochmal gesteigert und bringt jetzt durch Influencerinnen und dann eben Instagram die Möglichkeit zu filtern und so weiter, hat einfach nochmal ganz neue Formen entwickelt, die Mädchen noch mehr unter Druck setzen, als Mädchen ohnehin schon immer standen.
Herr Ehrlich, jetzt haben Sie eingangs gleich schon für Differenzierung plädiert und auch von verschiedenen Komponenten gesprochen, die zu einer Essstörung führen können. Aber mit Blick auf die moderne Medienwelt, was ist da Ihre Einschätzung? Wie beeinflussen die Instagram- und YouTube-Stars das Selbstbild der Kinder und Jugendlichen?
Ganz entscheidend. Wenn ich spreche, spreche ich ja meist von Patienten, die wirklich schwer krank sind und Hilfe suchen und intensiv behandelt werden müssen. Das war auch die Aussage, die ich am Anfang gemacht habe, dass da die Zahlen nicht extrem angestiegen sind. Was jetzt die Bevölkerungsanzahl angeht, die vielleicht nur ein paar Symptome haben, da wissen wir gar nicht, ob das mehr geworden sind oder weniger. Aber wenn ich spreche von den akuten Patienten, die wir behandeln, dann gibt es eigentlich fast keine Patienten mehr, wo das nicht in der Krankheitsgeschichte eine große Rolle spielt. Die folgen eigentlich alle diesen Kanälen, diesen Influencern. Dazu kommen teilweise noch WhatsApp-Chatgruppen, wo sich Leute gegenseitig anstacheln, noch mehr Gewicht zu verlieren. Und das spielt dann in der Therapie auch eine entscheidende Rolle, nämlich wie kann ich mich davon lösen, wie kann ich was deabonnieren, kann ich mein Profil löschen und neu anfangen, damit ich nicht auch immer dann, ne, wir haben, da sind auch für die Psychotherapeuten und das Pflege- und Erziehungsdienst und so weiter, sind das Herausforderungen, weil die Technologie sich ja so schnell entwickelt, dass selbst wenn ich jetzt sage, ich folge bestimmten Leuten nicht mehr, die Algorithmen in den sozialen Medien trotzdem noch diese Themen immer wieder vorschlagen. Das heißt, das reicht gar nicht mehr, einfach nur nicht mehr zu folgen. Also da müssen wir auch ständig dazulernen, um dem Paroli bieten zu können. Wo eigentlich auch das sozusagen die Personen, die versuchen zu helfen, selber mehr Schulung bräuchten.
Ne? Sind das auch Ihre Erfahrungen, die Personen, die helfen möchten, Frau Sieler, die Eltern essgestörter Kinder, die zu Ihnen kommen, möglicherweise verzweifelt sind, sagen die ihr Kind will aussehen wie sein YouTube-Star?
Das kommt auch immer wieder als Thema vor, also auch gerade zum Beispiel bei uns in der Elterngruppe. Wir bieten eine Gruppe für Eltern eines essgestörten Kindes an, von einer Essstörung betroffenen Kindes. Da ist auch das immer wieder Thema, dass die sich sehr daran orientieren, was über diese neuen Medien vermittelt wird für ein Schönheitsideal. Und von daher ist uns das sehr vertraut, auf jeden Fall.
Jetzt könnte man umgekehrt natürlich auch sagen, Frau Götz, es gibt ja Millionen, wenn nicht sogar Milliarden von Followern im Netz von diversen Instagram- und YouTube-Stars, die werden ja auch nicht alle essgestört, oder?
Der Zusammenhang ist einfach zu einfach. Dafür ist diese Krankheit so unglaublich komplex. Erstmal ist es wichtig wahrzunehmen, was das auch an Selbstbewusstsein, was das an Kraft von den Mädchen wegzieht, weil sie sich ständig darüber Gedanken machen, dass ihr Körper nicht in Ordnung ist und wir ihnen eben nicht die Diversität von Körpern einfach anbieten. Also das eine ist einfach, was das an Selbstbewusstsein kostet für alle Mädchen oder für den größten Teil der Mädchen. Und das nächste ist dann die im Prinzip schon in die Schemata reinfallen, die dann eben anfangen, ihr Verhalten zu verändern, das wirklich in die Praxis umzusetzen. Dann ist es praktisch die Spitze des Eisberges, die dann wirklich in diesen psychosomatischen Bereich reingeht. Das ist einfach nochmal was anderes. Man muss es eben im großen Kontext sehen, was wir da Mädchen insgesamt antun und wie einfach es eigentlich wäre, wenn wir das so ein bisschen kritischer betrachten, wenn wir da einfach mehr erweitern würden.
Jetzt hatten Sie auch schon angesprochen, wie Kinder beispielsweise versuchen, in WhatsApp-Gruppen gemeinsam sozusagen einen Wettbewerb zu starten, wer am meisten Gewicht verliert. Was sind denn da so Verhaltensweisen, Frau Sieler, Herr Ehrlich, die Sie beobachten bei Kindern und Jugendlichen, wie dieses Wetteifern um die möglichst perfekte Figur aussehen kann?
wenn man jetzt Kategorien aufmachen möchte, ich bin auch Wissenschaftler, deswegen denke ich dann immer gleich abstrakt, da haben wir drei große Kategorien. Das eine ist die Nahrungsrestriktion, das andere ist die Erhöhung des Sports und das dritte ist, und das ist aber seltener, dass man mit Medikamenten experimentiert, die dabei helfen. Ne? Das Häufigste, was wir eigentlich sehen, ist, dass man irgendwie mit einer Diät rum experimentiert. Häufig sogar in der Familie. Man hat sich gedacht, jetzt vor Ostern macht die ganze Familie mal eine Diät. Gibt ja so viele moderne. Ne? Und dann, naja, jeder gibt dann auf nach ein paar Tagen, aber diejenige, die dann eben bei uns landet als Patientin, ist die, die es dann wirklich durchgezogen hat, der schwingt dann häufig auch so ein bisschen Stolz mit. Ne? Oder die Freundin versuchen untereinander mal die Diät, alle geben auf, aber einer bleibt hängen sozusagen. Und dann geht das meist Schritt für Schritt immer weiter runter. Ne? Am Anfang fallen die Süßigkeiten weg, das Fleisch sowieso, bis es dann eben nur noch Salatblätter sind oder grüner Tee oder sowas. Ne? Und gleichzeitig, und das kommt teilweise auch automatisch, und da kennen wir auch die biologischen Hintergründe, steigt die bei vielen Patienten das Bewegungsverhalten, einerseits bewusst, um abzunehmen, aber es gibt da auch einen hormonellen Mechanismus, wenn man Gewicht abnimmt, vermittelt über das Hormon Leptin, dass man so einen Drang hat, sich mehr zu bewegen. Und das kann zu richtig exzessivem Sportverhalten führen, dass wirklich Patienten mehrere Stunden am Tag Sport machen, kilometerweit rennen und so weiter. Die Tagesrhythmen verändern sich oft. Oft werden die Patienten disziplinierter, stehen früher auf, haben sehr strukturierte, teilweise rigide, dann bis ins zwanghaft anmutende Tagesrhythmen. Das sind so klassische Sachen. Schwarze Liste ist immer so ein Thema. Jeder, der sich mit dem Krankheitsbild beschäftigt, weiß, dass das eine Rolle spielt. Welche Nahrungsmittel sind dann verboten?
Und wie schnell werden diese exzessiven Formen des Sporttreibens oder des Diäthaltens für Sie als Mediziner aus medizinischer Sicht problematisch?
Das kommt ganz auf die Intensität an. Wir haben manchmal Menschen, die haben sehr kurze Krankheitsverläufe. Da geht das innerhalb von 3-4 Monaten landen die bei ganz, ganz problematischen in ganz problematischen Gewichtsbereichen. Es gibt aber auch Patienten, wo sich das über Jahre hinziehen kann. Das ist wirklich sehr, sehr verschieden. Und es hängt natürlich auch davon ab, wo man startet. Gerade im Kinder- und Jugendbereich haben wir eine erhebliche Anzahl an Patienten, wenn wir jetzt über die Anorexie sprechen, die in einem höheren Gewichtsbereich starten, abnehmen, drastisch abnehmen, aber absolut gesehen noch ein normales Gewicht haben und trotzdem von der Symptomatik her genauso schwer betroffen sein können wie Mädchen, die ganz, ganz dünn sind. Und das ist auch so eine Gruppe, die immer Gefahr läuft, nicht ausreichend Versorgung zu bekommen, weil das nicht erkannt wird.
Ja, also ich kann hier jetzt einfach auch nur noch mal unterstreichen, dieser Wettstreit unter den jungen Frauen, jungen Mädchen spielt sich eine ganz große Rolle, auch in diesen WhatsApp-Gruppen oder auch in den Gruppen in Schulklassen. Also zu uns gehören ja zum Trägerverein noch eine Mädchenberatungsstelle und eine Jungenberatungsstelle, die einfach ganz viel auch mit Schulklassen arbeiten. Und dort ist das Thema Körperideal, Schönheitsideal natürlich auch eine große Rolle. Und da wird einfach deutlich, dass die Unzufriedenheit der Mädchen mit ihrem Körper, also gerade in diesem jungen Alter von 10, 12 bis eben in die Pubertät rein, bei 90% liegt. Also die haben eine ganz hohe Körperunzufriedenheit. Bei den Jungen ist es oft nicht ganz so offensichtlich, aber dieser Fitnessaspekt spielt da einfach auch eine ganz große Rolle. Und der Druck mit den neuen Medien, gerade was der Herr Ehrlich auch sagte mit diesen WhatsApp-Gruppen, das ist auch ein großes Thema bei uns. Also ich erinnere jetzt, vor einiger Zeit war eine junge Frau da, die dann tatsächlich entschlossen hat, da ganz rauszugehen und auch ihre Handynummer abzugeben und es als völlig entlastend erlebt hat, weil sie unter einem solchen Druck stand. Dieser soziale Druck, der da aufgebaut wird, ist für die Mädchen ganz enorm.
Das hatten jetzt, wir auch in der Studie gefunden. Ja. Mhm. Wir haben ja jetzt gerade nochmal eine Studie mit vor allen Dingen Mädchen und Frauen in Behandlung für Essstörungen gemacht, eben was Instagram in diesem Kontext von der Krankheit bedeutet. Und da war eben genau diese Beobachtung. Sie haben damit angefangen, sie haben immer Bilder von sich gepostet, haben sich verglichen. Und dann gibt's ja noch die fiese Neuigkeit auf Instagram oder eben über App runterladbar, die vielen Filter, dass ich meinen Körper schlanker mache. Und gerade die Menschen mit Essstörung filtern eben noch mal mehr, arbeiten noch mehr in ihrem Körper rum, dass er noch schlanker wird und die Augen noch größer werden. Und wenn sie dann daraufhin besonders viele Likes bekommen oder tolle Kommentare, dann heißt das ja noch mehr, dein Körper ist nicht in Ordnung. Und diese Logik, die dort entsteht, das war etwas, was eben viele beschrieben als etwas ganz Schwieriges, weswegen dann entweder durch die Therapeutin oder Therapeut oder eben aus eigenem Antrieb gesagt, nee, ich muss jetzt aufhören, weil das triggert einfach das Ganze, das macht das Ganze nur noch schlimmer.
Mhm. Und der Vergleich mit den Schönheitsidealen kann ja eigentlich auch immer nur zur eigenen Abwertung führen. Also das ist auch was, was immer ganz deutlich wird. Und das, was gepostet wird, ist ja, sind ja häufig manipulierte Bilder, eigentlich immer. Was anderes ist schon gar nicht mehr möglich.
Und dann wissen im Prinzip Jugendliche, aber eben nicht nur Jugendliche, aber da fehlt dann die Medienkompetenz, zu wissen, dass eben die Zeichentrickfiguren viel zu dünn in der Mitte sind oder dass zum Beispiel bei Germany's Next Topmodel, nur um sich bewerben zu können, muss ich mindestens 1,76 Meter bei einer maximalen Kleidergröße von 36 sein. So sieht eine normale Frau nicht aus. Also statistisch ist eine von 40.000 Frauen hat allein diesen Körperbau. Das heißt, wenn Germany's Next Topmodel, wenn die Kandidaten normal sind, dann ist eben 99,998% aller Frauen defizitär. Also, und diese einfachen Facts, sich klar zu machen, die Bilder, die wir in den Medien sehen, das sind absolute Ausnahmeerscheinungen. Und dann eben jetzt insbesondere natürlich in der Modefotografie, aber eben jetzt auch auf Instagram, da ist im Prinzip alles gefaked, da wird nachgearbeitet. Die sehen nicht wirklich so aus. Und dieses zu begreifen, dass das nicht natürlich ist und dass das eben auch nichts Gutes ist, wenn ich probiere, dem nachzueifern.
Dazu, hier würde ich mal einhaken, kommt aber noch eine bestimmte Anfälligkeit bei vielen Patienten mit Essstörungen. Da gibt es Forschungsergebnisse, die zeigen, dass gesunde Menschen, wenn sie sich zum Beispiel im Spiegel betrachten, eher auf die eigenen vorteilhaften Stellen, auch von der Blickbewegung her, die Aufmerksamkeit legen. Patienten mit Essstörungen, da ist es genau andersrum. Die schauen sich eher die Stellen an, die sie an sich selbst als kritisch erleben. Bei anderen aber wiederum schauen sie auf die positiven Körperstellen. Und das verstärkt das Ganze natürlich nochmal enorm.
Kinder im Schlankheitswahn, was hilft gegen Essstörungen? Darüber diskutieren wir in diesem SWR2-Forum. Jetzt haben wir auch gerade schon ausführlicher über den Einfluss der Medien von Instagram, von YouTube und den Stars und Sternchen dort geredet, gesprochen. Was sind denn, Herr Ehrlich, die häufigsten Ursachen für eine krankhafte Essstörung? Würden Sie das allein auf diesen Druck, den Einfluss dieser neuen Netzwerke zurückführen?
Das sicher nicht. Eingangs hatte ich das Thema schon mal angerissen. Mit den Familien erarbeiten wir meist ein individuelles Krankheitsmodell, in dem wir vier große Komponenten haben. Eine davon sind die Umweltfaktoren und da berichten meist Patienten und Eltern auch ganz stark der Druck durch Medien, durch die Gesellschaft. Ein anderer Bereich ist aber sicherlich eine biologische Anfälligkeit. Wie eingangs erwähnt, wissen wir, dass es da was geben muss aus den Zwillingsstudien, die es jetzt schon länger gibt, die auf eine gewisse Erblichkeit hinweisen, so wie auch bei vielen, vielen anderen Erkrankungen aus dem, sage ich mal, psychiatrischen Bereich, aber auch bei Erkrankungen wie Diabetes oder Multiple Sklerose gibt es eine gewisse Erblichkeit, die erklärt nicht alles, aber wir sehen das auch in der Klinik, dass oft Patienten eine Mutter, eine Oma, eine Großmutter haben, die auch vielleicht in der Jugend mit einer Essstörung gekämpft haben. Dazu kommen dann oder daraus ergeben sich vielleicht bestimmte weitere Mechanismen, wie zum Beispiel diese selektive Aufmerksamkeit, dieser Bias in der Wahrnehmung, der Körperwahrnehmung, was ich auch gerade angedeutet habe. Und vermutlich eine Menge weiterer Anfälligkeiten, die wir gerade in verschiedenen Forschungsprojekten zum Beispiel auch in der Hirnforschung versuchen, genauer zu verstehen. Da stecken wir aber noch relativ am Anfang.
Und dann, was sind Ihre klinischen Beobachtungen? Wie reagieren Kinder auf die Diagnose Essstörung?
Das ist nochmal ein schwieriges Thema, weil wir bei Essstörungen im Gegensatz zu anderen psychischen Erkrankungen häufig, vor allem am Anfang, so eine Phase haben, wo das wo es wenig Krankheitseinsicht gibt, also wo die Patienten das vielleicht selbst nicht wahrhaben wollen, vielleicht auch durchaus dazu beitragen, die Krankheit zu verheimlichen. Das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum wir im Kinder- und Jugendlichenbereich viel, viel weniger Patienten mit Essbrechsucht, das ist der Bulimia nervosa, klinisch sehen, obwohl wir wissen aus den großen Bevölkerungsstudien, dass diese Erkrankung auch bei Kindern und Jugendlichen da ist und eigentlich häufiger ist. Und das liegt aber daran, dass das viel im Geheimen stattfindet. Und wenn man nicht drastisch abnimmt, wie das bei der Essbrechsucht der Fall ist, sich das natürlich lange verbergen lässt.
Das heißt, vermutlich reicht es dann auch nicht, einfach nur das entsprechende Kind auf die Gefahren hinzuweisen, damit sie ihr Essverhalten einfach ändern.
Sicher nicht. Wir erleben da, also viele Eltern haben es da ganz schwer. Viele Eltern werden da sehr viel Widerstand erleben. Vielleicht werden das auch die Kinder erstmal gar nicht zugeben, werden das abstreiten, werden andere Gründe anführen. Häufig ist es ja so, dass mit dem Gewichtsverlust auch eine Veränderung der Stimmung einhergeht, dass sich die Patienten mehr zurückziehen, so dass dann manchmal auch erst der Eindruck entsteht, das ist keine Essstörung, das ist eine Depression. Ja, oder was wir häufiger auch erleben, ist, dass sozusagen man sich eher auf Magenbeschwerden konzentriert und so bleiben Erkrankungen lange, lange unerkannt und Eltern haben es schwer, da die Kinder und Jugendlichen auch dann in die Behandlung zu bekommen. Und das ist mir vielleicht auch wichtig, das nochmal als Botschaft für Eltern, die sich vielleicht Sorgen machen und Angst haben, das anzusprechen. Unsere Erfahrung ist, es lohnt sich auf jeden Fall, das anzusprechen, im geschützten Rahmen vorsichtig anzusprechen und auch dran zu bleiben, wenn da Sorgen sind. Manchmal kann es sein, dass es jetzt jemand, der jetzt vielleicht nicht ganz so nahe steht, dass dem das einfacher fällt. Vielleicht gibt es einen Onkel, eine Tante, eine Cousine, die einen besseren Zugang hat bei so einem Thema. Aber wenn da ein Verdacht besteht, dann sollte man auch handeln und schauen, können wir das jetzt klären, was los ist. Ne? Weil letztendlich ist es ein Hilfeschrei, aber bei dem Krankheitsbild haben wir das Problem, dass Hilfe erstmal ungern angenommen wird am Anfang, meistens.
Und Frau Sieler, was sind Ihre Beobachtungen? Wie sehr leiden die Eltern, die zu Ihnen kommen unter der Essstörung ihrer Kinder?
Also die Eltern haben einen ganz, ganz großen Leidensdruck und wir beraten also in der Einzelberatung sicher etwa die Hälfte auch Eltern, die sich an uns wenden in ihrer Not und Sorge. Und das kann ich bestätigen, was der Herr Ehrlich sagt, dass bei den Betroffenen oft erstmal eine absolute Leugnung da ist und auch eine ganz große Ambivalenz. Es gibt irgendwie schon einen Leidensdruck, aber die Essstörung ist einfach so wichtiger Teil geworden, dass es schwer ist, die aufzugeben. Wir ermutigen Eltern sehr, die Kinder dann auch, wenn sie jetzt zunächst mal nicht mit in die Beratung kommen wollen, mit einzuladen oder sich eben auch als Eltern alleine auf den Weg zu machen. Das lässt die Kinder natürlich überhaupt nicht unbeeindruckt. Unsere Erfahrung ist da, dass es die Kinder oft noch mehr beeindruckt, wenn der Vater sich auch mit auf den Weg macht. Also wir finden es ganz wichtig, dass beide Elternteile sich da auch klar und entschlossen positionieren. Immer wieder haben wir es wirklich, dass Kinder dann beim zweiten Mal oder Wochen später sich selber melden. Also die lässt es nicht so ganz kalt, sage ich jetzt mal. Und für uns ist einfach ganz wichtig, dass die Eltern erstmal einen Ort der Entlastung kriegen, wo es ganz oft auch um Fragen von welchen Anteil oder welche Schuld haben wir, oft auch so ein Gefühl von Schuldanteil und dass es erstmal auch darum geht, nächste Schritte, die unbedingt wichtig sind, zu gehen, also auch darauf zu drängen, dass eine medizinische Abklärung auf jeden Fall erfolgen muss. Zum einen muss man natürlich medizinische Hintergründe abklären, aber zum anderen muss einfach auch die gesundheitliche Stabilisierung gewährleistet sein. Also wir ermutigen Eltern da auch entschlossen aufzutreten. Das ist was ganz Wichtiges.
Und wie groß ist der Einfluss der Eltern sozusagen auf dem Weg hin zu einer Essstörung möglicherweise, wenn wir wissen, Kinder lernen das meiste durch Nachahmung. Und wenn die dann schon sehen, dass Papa und Mama auch jeden Abend auf die Waage steigen und laut aufstöhnen, hat das dann irgendwie einen negativen Einfluss auf das Kind?
Also wir sehen schon, dass da Eltern sicherlich auch eine Vorbildfunktion haben. Wir thematisieren das auch immer wieder, auch mit Betroffenen. Wie ist der Umgang mit Essen, mit Gewicht, mit Figur, mit Sportverhalten in der Familie? Und nicht selten wird da auch offensichtlich, dass das Thema tatsächlich in der Mütter- oder auch in der Großmüttergeneration schon da war. Das beeinflusst Kinder auch im Kindergartenalter schon, wenn die Mutter zum Beispiel eben immer wieder Diätverhalten macht oder sagt, ich esse abends nicht mit, weil ich abnehmen muss. Also das hat einen großen Einfluss, oder auch extremes Sportverhalten. Das betrifft oft mehr die Männer. Auch das beeinflusst natürlich die Jugendlichen sehr.
Und Frau Götz, umgekehrt wissen wir auch, dass mittlerweile immer mehr Kinder übergewichtig sind oder auf dem Weg dahin sind. Wenn jetzt eine Mutter findet, dass ihr Sohn etwas zu viel Speck um die Hüften hat, sollte sie ihm das dann auch sagen?
Ja, da ist es ganz wichtig, einmal nochmal auch wieder das gesamte Bild zu sehen. Unsere Kinder sind nicht zu dick. Also wir haben 78% Normalgewichtigkeit, bei Mädchen dann sogar plus 9% Untergewicht. Also im Normalfall sind unsere Kinder nicht zu dick. Und gerade wenn es dann zum Beispiel bei Mädchen jetzt so um die Zehen und so ganz langsam sich der Körper auf die erste Menstruation vorbereitet, dann kriegen die so ein bisschen Speckrollen. Und gerade wenn dann die Mutter so überkritisch wird, gerade weil sie das natürlich vermeiden möchte, dass das Mädchen gehänselt wird oder jetzt zu dick wird und dann immer auf die Bäuche starrt, dann wird es einfach schwierig. Das andere ist es, wenn wirklich ein Übergewicht da ist, dann zu gucken, wie können wir das ein bisschen ausgleichen, das ist dann aber vielleicht sehr viel geschickter, gemeinsam zum Sport zu gehen, gemeinsam einfach viel mehr draußen zu machen und vielleicht nochmal ein bisschen das eine oder andere, ein bisschen mehr Gemüse zu essen. Ich wäre immer vorsichtig, ganz gezielt zu sagen, jetzt musst du mal abnehmen, weil so geht das ja gar nicht mehr.
Und umgekehrt, Herr Ehrlich, die Analyse, ist die zutreffend zu behaupten, hinter einem Kind mit Essstörungen steckt sehr oft eigentlich auch ein Elternteil, der zumindest ein Problem mit Essen hat?
Gut, ich meine, die formalgenetischen Studien legen das nahe, aber wir wollen auch auf der anderen Seite wegkommen von so Schuldzuweisung. Und so absolut, wie Sie es jetzt gesagt haben, ist es auf keinen Fall. Ne? Also das ist eher so, dass es...
Ich möchte damit immer ärgern.
Ja, leicht, überzufällig genau. Häufig haben wir in Familien, wo ein Kind eine Essstörung hat, auch andere Familienmitglieder, die damit irgendwann mal ein Thema hatten. Aber das ist, der Effekt ist da sehr, sehr klein. Ne? Und insofern, so wie man das vor vielen Jahren gemacht hat, dass man immer die ganze Schuld in der Familie gesucht hat, das ist sicher wenig zielführend. Wir versuchen uns immer eher darauf zu konzentrieren, was können wir tun in der Familie, mit einer Familie, damit die Genesung bessere Chancen hat oder dann auch der gesunde Zustand erhalten werden kann. Und klar, das ist nicht in jeder Familie einfach, wenn man dann Gewohnheiten vielleicht ändern muss. Und das fängt bei ganz einfachen Dingen an. Ne? Zum Beispiel doch wieder gemeinsame Mahlzeiten alle zusammen einzunehmen. Das ist so eine ganz einfache Sache, die eben auch in dem modernen Alltag mit vielen Belastungsfaktoren in manchen Familien dann einfach nicht mehr stattfindet, weil es schwierig geworden ist. Und das sind dann so Dinge, die wir versuchen gemeinsam wieder einzuführen.
Und sollen Eltern ihren Kindern dann in letzter Konsequenz auch ganz genau vorschreiben, was, wann und wie viel sie zu essen haben?
Da sprechen wir ja jetzt über Patienten, die wirklich dann klinisch eine klinische Form eine Essstörung hatten, die eine intensive Behandlung brauchte. Und da kann das natürlich bei schweren Formen dann nötig werden. Dass je jünger das Kind, desto mehr müssen die Eltern Verantwortung übernehmen, vor allem in der Zeit, wenn die Erkrankung schwer ist und in der ersten Zeit nach einer erfolgreichen Intervention. Und das kann dann, wenn das alles erfolgreich ist, Stück und Stück auch die Verantwortung dem Kind, dem Jugendlichen wieder übergeben werden. Aber es gibt sicherlich Phasen im Verlauf so einer Erkrankung, wo der Patient diese Verantwortung der Auswahl, des Portionierens noch nicht selbst tragen kann oder eben zumindest Feedback braucht sozusagen. Und das ist, betrifft nicht nur die Betroffenen, die Kinder und Jugendlichen oder jungen Frauen, sondern geht dann selbst den anderen Familienmitgliedern irgendwann so, dass die ganz unsicher werden. Was ist denn jetzt eine normale Portion? Wie viel ist denn normal? Und das sind dann Dinge, die wir auch in Familientherapie oder auch auf der Station durch unser ganz professionelles Pflege- und Erziehungsdienstpersonal sozusagen wieder vermitteln können, antrainieren können, damit da auch wieder eine Sicherheit entsteht. Weil erstmal ist eine Riesenverunsicherung da. Was habe ich falsch gemacht? Was ist überhaupt richtig? Und viele Dinge, die wir in den Familien sehen von solchen betroffenen Kindern und Jugendlichen sind, da müssen wir auch gut schauen, ne? Was ist da auch durch die Erkrankung entstanden? Weil das ist ja eine Riesenbelastung. Ne? Also wenn Sie oder ich ein krankes Kind haben, da werden wir uns natürlich verändern unter diesem Stress. Ne? Und da muss man auch ein bisschen gucken und nicht zu schnell sein mit Schuldzuschreibungen.
Und umgekehrt, Frau Götz, können Eltern auch den Druck von außen zumindest minimieren? Darüber haben wir vorhin auch schon ein bisschen gesprochen. Also vielleicht die Benutzung von WhatsApp-Gruppen etwas einschränken oder den Internetzugang kappen. Jetzt gibt es auch sowas wie die Barbie-Puppe, lange Beine, Wespentaille. Also man kann auch durchaus im Analogen fündig werden, was diese Körperideale anbelangt. Sollten Eltern dann die körperbetonte Jeans, die Barbie-Puppe und so etwas gar nicht erst kaufen?
Also ganz wichtig ist zum einen zu sehen, dass gerade wenn ich jetzt ein Mädchen habe, ich es nicht immer wieder auf sein Äußeres verweise und das wirklich von Anfang an. Also immer wieder zu sehen, was die noch alles zu bieten haben, dass wenn ich lobe, sie nicht dafür ständig für ihr Aussehen lobe. In dem Augenblick, wenn Kinder selber auch anfangen, kritische Blicke mit zu entwickeln, immer wieder auch Gegenlesarten zu geben. Also zu sagen, ich finde diese Barbie, ich finde die in der Mitte, so sieht keine Frau aus. Ich finde das nicht schön, das ist auch überhaupt nicht gesund. Oder aber man kann auch Germany's Next Topmodel zum Beispiel medienpädagogisch anschauen, aber immer wieder in die kritische Situation, in die kritische Position gehen, zu sagen, also ich finde es nicht richtig, wenn man so miteinander umgeht oder ich finde das jetzt, ne, die zeigen zu viel Körper oder also immer wieder auch ganz ehrlich mit seinen eigenen Gefühlen umzugehen und nicht halt in die Falle reinzutappen und immer wieder dem Mädchen oder dann eben auch dem Jungen Rückmeldung zu geben. Also ich finde das toll, so wie du bist. Ich finde dich toll auf verschiedenste Weise. Und irgendwann fangen die an und äußern, was sie an ihrem Gesicht, was sie an ihrem Körper nicht mögen, immer wieder Gegenlesarten anzubieten und da auch sich nicht entmutigen zu lassen, wenn die dann immer sagen, ach, du bist ja auch die Mama, du musst das ja auch so finden, sondern da immer wieder auch andere Teile zu bestärken.
Die kanadische Psychologin Catherine Senecal erwähnt in ihrem aktuellen Buch über Kinder und Jugendliche mit Essstörungen eine Studie, wonach feministische Werte vor Essstörungen im Jugendalter schützen sollen.
Kann ich sehr gut nachvollziehen. Also ich habe nun 3 Mädchen zu Hause und das ist genau dieses Moment, das ist möglich, sie dort auch wirklich kompetent zu machen, dass sie das sehen, dass sie auch sehen, wie unnatürlich diese Bilder sind, wie vielfältig eigentlich Körper aussehen, dass was anderes viel wichtiger ist als das Aussehen oder der Körper, um zum Beispiel sowas wie Lebensglück oder Erfolg zu haben. Also immer wieder auch andere Werte zu betonen, gerade weil die Massenmedien es nicht tun. Die fokussieren die Frauen und jetzt eben in YouTube und Instagram noch mal mehr wirklich nur auf das Äußerliche, das Häusliche, ob sie schön backen können und sie müssen immer schön geschminkt sein und super schlank sein.
Jetzt hat sich das Essverhalten der Jugendlichen in den vergangenen 30, 40 Jahren stark verändert, Frau Sieler. Die jungen Leute heute sind mobiler, essen möglicherweise auch seltener zu Hause. Der berühmte Familientisch gehört nicht unbedingt in jeder Familie zum Alltag. Wie groß ist denn die Vorbildfunktion der Eltern da überhaupt noch? Die meisten der Kinder verbringen ja mehr Zeit am Tag in der Schule als zu Hause.
Das ist tatsächlich so und trotzdem ist es ganz wichtig, eben auch an solchen ganz festen Ritualen festzuhalten oder die zu etablieren, also auch mit kleinen Kindern schon zu gucken, dass man beieinander sitzt, denn Essen ist ja viel mehr als Essen. Essen hat eine ganz hohe soziale Komponente, beieinander zu sitzen, was voneinander zu erfahren, sich miteinander zu erleben, vielleicht auch Essen miteinander zuzubereiten, einzukaufen, auch in unterschiedlichen Konstellationen in der Familie. Das sind Werte, die ganz, ganz wichtig sind und wo wir Eltern auch ermutigen, wie Herr Ehrlich auch sagte, dass man auch zu sowas zurückkommen kann, selbst wenn sowas verloren gegangen ist. Und dass man einfach schaut, inwiefern können wir das trotz aller Unterschiedlichkeiten mit dem, was wir alles zu bewältigen haben und verschiedenste Vereine und Aktivitäten, dass man trotzdem sieht, dass die Familie da zusammenkommt, weil man da eben auch Veränderungen wahrnehmen könnte.
Und was können Schulen tun, um zu verhindern, dass die Schülerinnen und Schüler einem regelrechten Schlankheitswahn verfallen?
Also ich denke da auch ein bisschen anknüpfend an dem, was die Frau Götz gesagt hat, vieles zu hinterfragen, auch da eher die Selbstwertstärkung, dass die Jugendlichen Räume haben, in denen sie sich zeigen können, in denen sie sich erfahren und erproben können, also auch jenseits eines Leistungs- und Bildungsdrucks. Und es ist, so wie wir jetzt alle mitkriegen, in unserer Leistungsgesellschaft immer schwieriger, aber trotzdem ganz, ganz wichtig, sich auch mit Fragen zu beschäftigen, wie was bedeutet Schönheit für euch, sich also für die Jugendlichen zu interessieren.
Das ist genau das, was auch moderne Präventionsprogramme machen. Es geht nicht darum, jetzt in der Schule aufzuklären darüber, was ist eine Magersucht und wie geht das. Da gibt es sogar eher Hinweise, dass das schädlich sein könnte, sondern es geht eher...
Warum schädlich? Vielleicht nur ganz kurz nachgefragt.
Es gibt Hinweise in frühen Interventionsstudien, dass nach solchen eher so, sag ich mal, frontal und auf nur Informationen über Erkrankungen ausgerichtete Interventionen, dass es danach mehr Erkrankungen gab als in den Vergleichsarmen im Sinne eines Triggers. Ne? Also sozusagen eine Anleitung, wie Anleitung zum Kranksein. Was jetzt nicht heißt, dass diese Schüler nicht später auch krank geworden werden, aber vielleicht hat man da einen Trigger gesetzt. Sozusagen. Und es ist ja auch gar nicht nötig, über diese Erkrankung Bescheid zu wissen. Darum geht es ja überhaupt nicht, sondern genau wie Frau Götz das auch schildert, geht es eher um eine positive Psychologie. Also was kann mir helfen, mich selbst zu finden, meinen eigenen Selbstwert, was sind meine Stärken jenseits von Körperidealen. Und das kann passieren in Präventionsprogrammen, aber kann auch ganz normal im Biologieunterricht oder sonst wo passieren. Und ich denke, Schulen können auch schauen, wenn ich eine Ballettgruppe habe, ne, wie richte ich die aus, wenn ich eine Theatergruppe habe, wie sind da die Frauenrollen, wie sind da die Körper, was sind da die Voraussetzungen. Und das wird natürlich nochmal wichtiger bei Sportschulen oder in Tanzvereinen oder in allen Sportarten, die Risikosportarten für Essstörungen sind. Da können Trainer natürlich ganz viel ausrichten.
Und ist das auch ein Plädoyer für mehr Sportunterricht jetzt an den allgemeinbildenden Schulen?
Ich denke jetzt weder noch. Mir ging es eher darum, wie man an sowas rangeht sozusagen. Und das sind und viele Lehrer haben da sind da interessiert. Wir haben jetzt vor ein paar Jahren in Sachsen das Netzwerk Essstörung Sachsen gegründet mit einerseits Kliniken, niedergelassenen Psychotherapeuten, Ernährungsberatern, aber eben auch interessierten Selbsthilfegruppen und Schulen, die an dieses Thema ran wollen und da bessere Arbeit leisten wollen. Wie können wir mit Schülern umgehen, die das Problem schon haben? Und wie können wir verhindern, dass es mehr wird? Es gibt natürlich bestimmte Schulprofile. Auch dazu gibt es Forschungsprojekte, wo das Risiko höher ist. Das sind häufig Elite-Schulen, reine Mädchenschulen, Sportschulen.
Frau Götz, abschließend gefragt, was ist Ihre Einschätzung? Was hilft Ihren Töchtern, was hilft Kindern und Jugendlichen dabei, ein gesundes Körpergefühl zu entwickeln?
Also erstmal den Menschen als Ganzes wahrzunehmen, wertzuschätzen, immer wieder zu sehen, dass man an verschiedensten Ecken und weiterarbeitet, immer wieder auch Widerständigkeit zu fördern, zu sagen, das war klasse, dass du hier Nein gesagt hast. Also insgesamt den Menschen wirklich zu fördern und zu betonen, dass Mädchensein heißt nicht aussehen. Das ist nicht das Zentrale. Und was es vor allen Dingen braucht, ist Medienkompetenz. Zu sehen, was macht das mit dir? Zu sehen, dass schon nur das Durchscrollen von Instagram kann bei einigen ein spontanes negatives Körpergefühl auslösen. Und wenn ich dieses Problem habe, dann kann ich einmal Medienkompetenz mitvermitteln, dass eben auf Instagram einfach diese schönen Welten da sind, die aber eben nicht echt sind, und gleichzeitig auch denen die Kompetenz zu geben. Und wenn du merkst, das tut dir nicht gut, dann pack es doch einfach weg.
Kinder im Schlankheitswahn, was hilft gegen Essstörungen? Darüber diskutierten wir in diesem SWR2-Forum. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, bei der Medienwissenschaftlerin Dr. Maja Götz, Leiterin des Internationalen Zentralinstituts für das Kinder- und Jugendfernsehen IZI in München, bei Marianne Sieler, sie leitet die Anlaufstelle bei Essstörungen ABAS in Stuttgart, und bei Professor Dr. Stefan Ehrlich, Kinder- und Jugendpsychiater in Dresden. Er leitet das Zentrum für Essstörungen an der Medizinischen Fakultät der TU in Dresden. Am Mikrofon war Lukas Meyer-Blankenburg.